Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Fönicke, dass ich da auch etwas Ihnen erzählen darf. Das geht schon so. Und zwar habe ich gedacht, auf dem Programm steht, ich werde einen Kommentar hier liefern. Tue ich nicht. Ich möchte eine kleine Story erzählen, eine kleine Geschichte aus dem Alltag. Und zwar werden Sie, Sie haben schon gehört, ich arbeite hier in der Virologie in Freiburg. Und wir sind plötzlich eigentlich mit unserem Forschungsvorhaben auch in eine Situation jetzt geraten, wo wir, ich denke, aus wissenschaftlicher Sicht gut begründet, plötzlich das Gefühl hatten, wir müssen auch Experimente machen, die man heute als Gain-of-Function-Experimente bezeichnen möchte. Und ich möchte Ihnen gerne darlegen, was unsere Fragestellung ist, um auch ein bisschen mehr Gefühl vielleicht Ihnen zu vermitteln, was das im Alltag bedeutet. Weil die Diskussion ist eigentlich jetzt sehr fokussiert auf diese Experimente, die schon angesprochen waren von Kavoka und Fouché, aber es gibt auch genügend andere Beispiele, die vielleicht weniger dramatisch sind. Meine Gruppe und meine Kollegen am Institut interessieren sich für die Frage, warum eigentlich, wenn eine Grippe durchs Land zieht, nicht alle Leute gleich stark krank werden, warum gewisse Leute scheinbar resistent sind gegen solche Infektionen. Das wissen wir, das hat natürlich viele Ursachen, von Ernährung über Gesundheitszustand, ob geimpft oder nicht und so weiter. Aber es ist auch klar, es gibt sicher genetische Faktoren und die möchten wir uns anschauen. Und eigentlich der Beweis, dass es solche genetische Faktoren gibt, kann man am besten in einem Tiermodell zeigen. Und wir studieren die Maus und was Sie hier sehen, sind zwei Mäusestämme, die genetisch mehr oder minder identisch sind, aber sich unterscheiden an einem einzigen Genlocus, den wir MX1 bezeichnen. Diese Maus hat zwei funktionelle Kopien dieses Gens und diese Maus hat zwei defekte Kopien. Und jetzt infizieren wir diese Mäuse mit Influenza-Virus im Labor und schauen nach 4 Tagen, und das ist ein Bild, das gemacht wurde, und Sie sehen, dieser Maus geht es noch sehr gut und diese ist sehr, sehr krank und muss aus tierschutzrechtlichen Gründen sehr bald getötet werden. Man schließt aus so einem Experiment, ja, es gibt genetische Faktoren, die die Resistenz gegen Influenza-Viren bestimmen, und offensichtlich sind diese Mixproteine, wie wir sie nennen, sind Faktoren, die bestimmen, ob eine Influenza schwer oder nicht so schwer verläuft. Gut, das sind Mausexperimente, das interessiert vielleicht nicht so sehr, aber die Frage, die man wirklich gerne beantwortet haben möchte, ist, ob dann Mixproteine beim Menschen auch etwas Ähnliches machen können. Und tatsächlich, Menschen haben Mix-ähnliche Proteine, also Proteine, die ähnlich sind den Proteinen in der Maus. Und die Frage ist jetzt, schützen diese Proteine uns auch? Nun, man kann Zellkulturexperimente machen. Das sieht so aus, ja, das sei der Fall. Aber wir wollten weitergehen und schauen, ob in einem Tiermodell das auch stimmt. Und wir haben eine sogenannte transgene Maus gemacht. Eine Maus, die ihre eigenen Schutz-Mix-Gene kaputt hat und drauf die menschlichen Gene durch moderne Technologie als Transgene dieser Maus zurückgegeben. Und wenn man so eine Maus jetzt mit Influenza-Virus, und das ist ein Influenza-Virus, das ursprünglich aus dem Vogel stammt, die Tiere damit infiziert und schaut, wie sie krank werden oder nicht, sieht man, diese Tiere, die jetzt das menschliche Gen tragen, die überleben diesen Infektionsversuch problemlos, während die Tiere, die nicht transgen sind, nach 8 Tagen getötet werden müssen. Und wenn man Virus in der Lunge bestimmt, gibt es auch einen sehr, sehr großen Unterschied. Die Transgenen stecken diese Infektion relativ locker weg, während die Nicht-Transgenen eben viel Virus replizieren. Soweit, so gut. Wir wissen jetzt, die menschlichen Abwehrsysteme funktionieren ähnlich. Aber als Forscher möchte man hier nicht stoppen. Man möchte jetzt verstehen, wie funktioniert das? Und eben die offenen Fragen sind, wie funktionieren die MX-Proteine? Und was mich vor allem interessiert und meine Gruppe interessiert ist, wie erkennen diese Abwehrproteine die viralen Elemente, wenn das Virus in die Zelle eindringt? Offensichtlich würde man denken, muss es irgendwie so funktionieren, dass die Abwehrproteine sich in dem Virus in den Weg stellen und irgendwelche Komponenten des Virus entdecken müssen. Wie kann man jetzt rauskriegen, welche viralen Strukturen von diesen Abwehrsystemen betroffen sind? Und wir haben uns eben ein Experiment ausgedacht, was offensichtlich ein Gain-of-Function-Experiment ist. Und gedacht, wenn wir jetzt so eine transgene Maus nehmen, das Virus, was dieses Mäuschen nicht viel antut, da in diese Maus geben und dann die Natur arbeiten lassen, indem wir ähnlich wie Ron Fouchiers Gruppe das gemacht hat, einfach weitergehen und schauen, wird die Natur eine Mutantenvariante dieses Virus rausselektionieren, welches dann schlussendlich durch das MX-System nicht mehr gut gehemmt werden kann. Das wollten wir tun. Wir sind uns natürlich dieser Problematik bewusst, der Gain-of-Function-Experimente. Wir haben dann natürlich uns mit den Sicherheitsbehörden in Verbindung gesetzt. Unsere Behörde ist das Regierungspräsidium Tübingen. Tübingen hat den Antrag weiter an die Fachleute von der Zentralen Kommission für biologische Sicherheit in Berlin geschickt. Da wurde viel diskutiert, wir haben Informationen dazu geliefert und schlussendlich wurde uns die Genehmigung erteilt, solche Experimente tatsächlich auch durchzuführen, mit der Auflage, wie wir selber gedacht haben, sei vernünftig, Sicherheitsstufe 3. Wir haben solche Experimente jetzt begonnen zu machen und das ist das Resultat eines ersten Experiments. Es funktioniert tatsächlich. Wir haben ein adaptiertes Virus gefunden, was jetzt in 10 von 10 Fällen unsere transgene Tiere sehr krank gemacht hat, sodass sie getötet werden mussten. Und das Ausgangsvirus macht die Tiere zwar auch krank, aber nicht sehr fest und die erholen sich wieder. Also, das ist möglich und wir versuchen jetzt, diese Viren zu charakterisieren und so mehr zu lernen darüber, wie ich gesagt habe, wie dann diese Abwehrproteine funktionieren. Nun, die Risikoeinschätzung. Die Frage ist natürlich, haben wir jetzt mit unseren Experimenten ein neues Killervirus erzeugt? Die Antwort aus meiner Sicht ist ja, aber ich meine, für die Mäuse ist es klar, das ist ein neues Killervirus. Das tut denen definitiv mehr als das Ausgangsvirus. Ich glaube aber, dass, und das werde ich gleich noch ein Experiment dazu zeigen, dass es, was wir uns da so ausgedacht haben, was wir gedacht haben, machen wir besonders schlau, dass das vielleicht ein Vorgang ist, der in der Natur sowieso schon abläuft und wir machen gar nicht so etwas Verrücktes, wie wir initial vielleicht denken. Und der Hinweis in die Richtung ist hier gezeigt. Ich habe Ihnen bis jetzt nur gezeigt, was passiert, wenn wir unsere mit dem menschlichen Gen ausgestattete Maus einer Infektion unterwerfen mit einem Virus, was noch nie Kontakt mit Menschen hatte, nämlich dem Vogelvirus. Wir haben jetzt gefragt, was passiert, wenn wir jetzt Viren nehmen, die sich schon über Jahrzehnte, möglicherweise Jahrhunderte mit dem menschlichen Abwehrsystem auseinandergesetzt haben. Würden diese Viren gleich reagieren wie die Viren, die direkt aus dem Vogel kommen? Und was wir sehen ist, dass jetzt solche Viren aus der Natur, die schon gelernt haben, mit dem menschlichen Abwehrsystem umzugehen, dass die in unseren Mäusen sich ähnlich, nicht vielleicht ganz gleich, aber ähnlich verhalten wie das über künstliche Maßnahmen erzeugte Virus, nämlich die sind relativ gefährlich für diese transgenen Viren. Also was ich damit eigentlich sagen will, wahrscheinlich hat die Natur ähnliche Experimente, wie wir sie jetzt gemacht haben, schon längst gemacht, bevor wir überhaupt auf die Idee kamen, solche Experimente selber zu machen. Schlussfolgerungen. Ich wollte eigentlich Ihnen 4 Punkte mit diesem kleinen Vortrag näher bringen. Zum einen glaube ich, es gibt Situationen, wie auch Herr Klenk schon ausgeführt hat, in welchen Gain-of-Function-Experimente für die wissenschaftliche Grundlagenforschung gut begründet sein können. Und ich denke, unser Experiment ist aus meiner Sicht wissenschaftlich gut begründet. Es ist natürlich klar, dass solche Experimente nur durchgeführt werden sollten unter entsprechenden biologischen Sicherheitsbedingungen und heute, glaube ich, sind alle im Gebiet sensibilisiert und man geht an die Behörden und redet mit den Behörden, bevor man solche Experimente macht, wie wir es auch getan haben. Ich glaube aber auch, was unsere Experimente andeuten, ist, dass die Natur wahrscheinlich sehr viel mehr Spielraum hat, als wir glauben, um genetisch veränderte mikrobielle Krankheitserreger ständig erzeugt werden draußen in der Natur. Wir merken es nur nicht und sehen es nur, wenn dann wieder ein neuer Erreger wirklich aufgetreten ist. Und ich denke darum, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass im Labor wirklich gefährlichere Viren erzeugt werden können, als durch Selektionsvorgänge, die sowieso in der Natur ablaufen. Und mit diesen Gedanken würde ich gerne schließen und dann hoffe ich, eine Grundlage gelegt zu haben für eine Diskussion. Ja.